Inside People and Culture. Was Organisationen wirklich bewegt. Der Podcast mit Volker Grigo. Echte Geschichten. Ehrliche Perspektiven. Für alle, die Organisationen nicht nur verwalten, sondern gestalten und entwickeln wollen.
Benjamin, wir beide sind ja das lebendige Beispiel dafür, dass LinkedIn nicht nur aus Likes und Kommentaren besteht, sondern dass man LinkedIn-Kontakte auch Wirklichkeit werden lassen kann. Wir haben uns nämlich in der Tat über LinkedIn kennengelernt, weil wir beide unseren Content verfolgt haben und dann als Hamburger Jungs gesagt haben, lass mal auf ein Fischbrötchen treffen. Ein Fischbrötchen war es zwar nicht, aber bei unserem ersten Treffen haben wir was anderes gegessen. Beim zweiten Treffen gab es dann, glaube ich, Fisch. Es soll aber heute nicht um unser Lieblingsessen gehen. Es geht um Leistung unter Unsicherheit, wie Teams trotzdem liefern. Schön, dass wir heute sprechen, lieber Benjamin.
Ich freue mich auch sehr, mal wieder ein ganz anderes Format. Wir haben uns ja, wie du gesagt hast, schon in ganz unterschiedlichen Kontexten erlebt. Es hat, glaube ich, eine Weile gedauert, aus der LinkedIn-Kommentarspalte dann ins physische Treffen, jetzt in dem Podcast. Aber ja, gut Ding will Weile haben.
Total. Benjamin, du bist ja Experte für gesunde Führung, Selbstführung und New Leadership. Was beschäftigt dich denn gerade, wenn du so auf das Thema Leistungen in Organisationen schaust?
Ich finde bei dem Thema Leistung ganz, ganz spannend. Ich würde mich auch mal interessieren, wie du es wahrnimmst. Aber was ich wahrnehme, ist, dass dieser Ruf nach Leistung, der wird ja immer größer. Also gerade zuletzt, auch wenn wir in die Politik gucken, in Klammern Friedrich Merz und natürlich so seine VertreterInnen, die rufen ja auch ganz, ganz laut nach Leistung. Und auch wenn ich so in Unternehmen hineinhöre, auch wenn ich mit Geschäftsführung, Geschäftsleitung, aber auch ganz generell mit Führungskräften spreche, ist so dieses Thema Leistungskultur und Leistung schon sehr, sehr prominent. Gleichzeitig frage ich mich, was ist denn eigentlich diese Leistung, über die wir da gerade sprechen? Haben wir überhaupt ein Verständnis davon, was wir meinen, wenn wir nach mehr Leistung rufen? Rufen wir nach mehr Arbeitsstunden? Das ist ja teilweise das, was passiert, wenn man mal so der Politik zuhört. Ich glaube, wenn man manchen Führungskräften und Geschäftsführung zuhört, würde man meinen, mehr Leistung bedeutet, alle sind einfach zurück im Büro und mehr präsent vor Ort. Ist das schon eigentlich Leistung? Andere wiederum denken vielleicht über Produktivität oder Umsatz nach. Aber wenn man auf uns schaut als Gesellschaft, dann ist doch Leistung auch erstmal etwas ganz Individuelles. In der Pflege ganz anders als bei Teams, die an dem nächsten KI-Durchbruch arbeiten. Und dementsprechend frage ich mich manchmal, müssen wir nicht ein bisschen differenzierter sein, auch ein bisschen vielleicht sensibler sein, wenn wir überhaupt dieses Wort Leistung in den Mund nehmen, erstmal zu überlegen, was meinen wir damit eigentlich ganz konkret? Egal, ob wir über Leistung für uns als Land oder als Unternehmen, als Team sprechen, das ist schon etwas, was ich sehr, sehr stark beobachte.
Total, ich sehe das auch und muss ganz ehrlich sagen, dass früher so dieses Thema Leistung und Performance ja auch irgendwo negativ behaftet war, ne? Also du wolltest ja möglichst als Arbeitgeber auch ein Umfeld schaffen, wo du im besten Fall noch Massagen angeboten hast für deine Mitarbeitenden, wo der Friseur irgendwie ins Office gekommen ist und du die Leute halten wolltest einfach ans Unternehmen und da eine positive Unternehmenskultur erstellen wolltest und wo die Leute dann, keine Ahnung, in ihren Pausen unendlich lang mit dem Tisch gespielt haben und einfach irgendwie so eine rosarote Welt bestehen hat. Jetzt ist es heutzutage anders. Jetzt wird auf einmal wieder über genau Leistungen gesprochen und zwar meiner Meinung nach auch sehr diffus, ne? Also Leistungen A auf der einen Seite nicht definiert, auf der anderen Seite aber eben halt natürlich auch mit KI zu einem Effizienzthema wahrscheinlich irgendwie behandelt. Da werden wir später auch nochmal so ein bisschen drüber sprechen, was das Ganze mit KI zu tun hat. Aber lass uns doch vielleicht mal so in diese Definition reingehen. Wie würdest du denn aus deiner Expertenperspektive Leistung definieren und was ist das für dich?
Auch da wieder gar nicht so super leicht zu greifen. Wenn ich jetzt mit Teams zusammenarbeite und ich begleite zum Beispiel auch einige Teams dann wirklich im längerfristigen Entwicklungsprozess, dann stellen wir uns meistens auch relativ früh in den Prozess die Frage, was ist denn eigentlich der Beitrag oder der Wert, den wir hier als Team gemeinsam leisten wollen? Und da steckt ja schon Leisten drin, aber da steckt auch Wert drin, da steckt Mehrwert und Beitrag drin. Und für mich ist das schon eine sehr, sehr zentrale Größe. aber auch eine Größe, die von Team zu Team, von Unternehmen zu Unternehmen ja durchaus unterschiedlich sein kann. Für manche bedeutet das eine Servicequalität, für andere bedeutet das High Innovation, für andere bedeutet das vielleicht tatsächlich Kundenzufriedenheit, für wiederum andere Kosten einsparen. Also was ist denn eigentlich der Kernwert, der Beitrag, den wir hier leisten wollen? Und wenn ich das nochmal einen Schritt weiter denke und ich finde, dass das natürlich gerade in der aktuellen Zeit relevanter wird als je zuvor, ist vielleicht noch diese Leistungsdefinition zu erweitern um ein, zwei Worte, die zum Beispiel gesunde oder nachhaltige Leistung bedeuten oder heißen könnten. Weil für mich steckt da dahinter, dass wir nicht nur überlegen, was ist der Beitrag, den wir leisten wollen, sondern wie machen wir das, ohne daran auszubrennen und total zu erschöpfen und am Ende des Tages eine Organisation zu schaffen, die zwar Performance verfolgt, aber am Ende dann irgendwo im Burnout landet. Also ich finde diese beiden Aspekte dann doch sehr eng miteinander zu verknüpfen, diese Wertschöpfung und gleichzeitig aber die Vermeidung von Dauererschöpfung ist für mich etwas, was da sehr, sehr grundlegend wirken sollte.
Und man kann ja sagen, dieses Thema ist in der Tat emotional belastet, würde ich es mal nennen, weil du hast gerade schon auch die Politik angesprochen. Wir hören irgendwie unseren Bundeskanzler, der sagt, wir sind zu viel krank, wir arbeiten zu wenig, was ja dann wiederum auch zurückzuführen ist, meiner Meinung nach, auf eine Art Verzweiflung irgendwie. Also der sagt das ja nicht, weil er uns damit motivieren möchte. Im Gegenteil ist es der Fall, da wird man eher demotiviert, wenn man so etwas hört. Aber wir sehen ja ganz, ganz klar, die wirtschaftliche Situation ist in der Tat schwierig. Und dann zu sagen, ja, viel hilft viel nach dem Motto, ich muss da irgendwie noch mehr Arbeit, mehr Beschäftigung draufkippen, damit es dann irgendwie der Wirtschaft vielleicht wieder besser geht. Das ist für mich, glaube ich, auch nicht der richtige Weg, weil es ist ja ein Unterschied zwischen einmal Beschäftigung und auch Arbeit, ne? Also kann ich nicht vielleicht auch effizienter arbeiten, indem ich vielleicht auch weniger arbeite, aber dafür ja einfach besser arbeite? Und diese Emotionalität, glaube ich, ist für mich so ein bisschen eine Verzweiflungsthematik. Wie siehst du das?
Ja, total. Also es ist ein Thema, was immer mehr sich auflädt und ich glaube auch, das ist wieder so zurückzuführen, dass dieser Nachdruck, dieser kommunikative, der nimmt ja einfach zu. Also wir probieren immer mehr Anforderungen, zumindest kommunikativ, den Menschen aufzuladen. Und auch in Unternehmen ist das was ich sehr häufig beobachte. Jetzt müssen wir mit der Krise umgehen, jetzt müssen wir noch diese Veränderungen managen, jetzt müssen wir noch KI einführen und Kosten sparen und sowieso das Geschäftsmodell transformieren. Alles währenddessen das Tagesgeschäft irgendwie weiterläuft. Also wir merken, die Anforderungen nehmen einfach immer weiter zu. Und das Witzige ist, ich glaube, es ist wahrscheinlich in der Gesellschaft eine ganz ähnliche Parallele, ne? Also auch wenn wir über die Politik sprechen, ich kann mir schon vorstellen, dass viele Menschen auch so das Gefühl haben, die Erwartungen, die Anforderungen, die so auf mich stürzen gerade so als Mensch, so in dieser Gesellschaft. Und Anforderungen bedeutet für mich auch mit emotionalen Themen wie Kriegen, wie wirtschaftlichen Krisen umzugehen, wie vielleicht rechtsextrem Strömungen in der Gesellschaft. All das sind erstmal Anforderungen, mit denen wir klarkommen müssen und die uns ja irgendwie auch beschäftigen und belasten. Und ich finde, Anforderungen steigen auf der einen Seite, aber was nicht unbedingt steigt, was nicht in Unternehmen unbedingt steigt und was vielleicht auch gesellschaftlich nicht unbedingt steigt, sind die Ressourcen, die wir dem entgegenstellen. Also ich finde, ein ganz, ganz wichtiges Prinzip im Kontext High Performance ist, dass wenn wir High Standards verfolgen, auch High Support brauchen. Und hinter High Support stecken für mich auch Ressourcen, die wir schaffen. Ressourcen können zum Beispiel sein gesellschaftlicher Natur. Wenn wir wollen, dass die Gesellschaft mehr arbeitet, wie können wir Kinderbetreuung verbessern zum Beispiel? Ne? Wäre so eine Ressource. Aber wird das wirklich getan? Also verbessert sich die Situation so? Ich weiß es nicht. Ne? Und das Gleiche ist aber auch in Unternehmen tatsächlich der Fall. Also auch da habe ich so das Gefühl, so dieses Bild eines zarten Pflänzchens, ne? Alle probieren, an dieser Pflanze zu ziehen, Leistungen rauszuziehen aus der Erde. Aber Fakt ist, der Boden, der ist überhaupt nicht angereichert mit Nährstoffen. Da wird nicht viel gegossen, da wird nicht viel gedüngt. Also wir sind sehr, sehr spärlich damit, die Nährstoffe, die Ressourcen dann im Unternehmenskontext wirklich zur Verfügung zu stellen, damit Leistung auch gedeihen kann. Und da können wir gleich natürlich noch ein bisschen drüber reden, weil ich finde, diese Ressourcen, das ist natürlich erstmal wieder ein sehr, sehr weiter Begriff. Und das kann natürlich wiederum von Team zu Team, von Unternehmen zu Unternehmen sehr, sehr unterschiedlich sein, ob das Dinge sind wie Klarheit und Fokus, also wo geht überhaupt die Reise hin, was wollen wir hier überhaupt erreichen, ist eine ganz, ganz wesentliche Ressource, die in vielen Teams und Unternehmen fehlt, diese Vision gerade in dieser KI-Zeit gerade. Genauso aber auch einfach starke Beziehungen, eine Kultur, die Konflikte, die Reibung trägt und aushält, ein Vertrauen miteinander, psychologische Sicherheit, sind auch zum Beispiel Aspekte, wo ich sagen würde, ganz, ganz grundlegende, auch gut erforschte Ressourcen von High-Performing-Teams. Aber all das sind Dinge, an denen müssen wir arbeiten. Und ich finde, dass das viel zu wenig passiert, insbesondere zu wenig für die Anforderungen, die wir an Teams stellen und die Leistung, die wir erwarten.
Jetzt bist du ja auch sehr, sehr viel unterwegs in verschiedenen Firmen, sprichst mit ganz, ganz vielen spannenden Menschen, Mitarbeitenden, Führungskräften und hast gerade auch schon so ein bisschen gesagt, ja, wir haben unsichere Zeiten, es ist sehr, sehr komplex, gerade auf der Welt. Ich frage mich da wirklich, ist es denn wirklich so, dass Teams nicht mehr leisten oder dass sie eben halt auch keine, ja, dass sie nicht mehr liefern irgendwo? Ich glaube eigentlich, nein, weil Menschen möchten ja wirksam sein und Menschen möchten auch liefern. Ich glaube, dass eben halt dieses Umfeld sich natürlich geändert hat und dadurch, wie du auch sagst, eine gewisse Überforderung vielleicht auch einfach auf die Leute zukommt und die Anforderungen, die Erwartungshaltungen einfach unfassbar groß sind, wo man vielleicht als Unternehmen dann auch mal oder auch als Führungskraft drüber nachdenken sollte, ob meine Erwartungshaltungen denn realistisch sind, ne? Und natürlich dann auch, da stimme ich dir total zu, auch was dazu tun, dass diese Menschen auch diese Leistung, die ich ja von ihnen erwarte, dementsprechend auch bringen können, ne? Weil ich glaube, das ist auch eine schöne Analogie. Es ist ja so der Spitzensport, den wir auch schon in unserer Vorbesprechung da so ein bisschen anklingen lassen haben, dass ja Regeneration auch einfach super, super wichtig ist und ja auch theoretisch von Unternehmen unterstützt werden soll. Weil in einem Leistungssport erbringst du auch Höchstleistung, aber ein Leistungssportler, der konzentriert sich extrem darauf, eben auch wieder zu regenerieren, weil wir wissen ja, das kommt in Wellen, ne? Und wir können nicht 100% oder 120% kontinuierlich bringen, ohne uns auch auszuruhen.
Es ist ein total entscheidender Punkt, gerade in dieser Zeit, wo wir merken, all das, was um uns herum passiert, ist einfach super erschöpfend und gerade so, ich meine, auch das belegen Studien, 2/3 der Führungskräfte fühlen sich kraftlos ausgelaugt und erschöpft. Führungskräfte wiederum übertragen natürlich auch ihren Zustand, ihren Stress, ihre Hektik, den Druck auf Teams. Also am Ende des Tages geraten wir ja immer mehr auch in eine Organisation, in so einem, ja, in so einem Überlebensmodus eigentlich unterwegs ist. Und Überlebensmodus bedeutet am Ende auch immer, wir sind eher in so einem Tunnelblick, ne? Also Stress, 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 Druck, Druck, Druck bedeutet, wir probieren ein Feuer zu löschen, was vor uns liegt. Aber Feuer löschen bedeutet, und das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, wir bekommen links und rechts eigentlich nicht mehr viel mit. Also wir nehmen sehr, sehr viel weniger wahr. Worüber sprechen gerade andere Menschen? Wir fragen viel weniger nach anderen Perspektiven. Wir sind auch weniger offen, neue Netzwerke, neue Meinungen irgendwo zuzulassen. Und genau das brauchen wir aber in einer Zeit, wo wir nach den besten Lösungen für große Probleme ja gerade suchen. Also wenn wir da die Scheuklappen zumachen und zu sehr in so einem Tunnelblick sind, dann wird das am Ende auch dazu führen, dass das Unternehmen eigentlich unter ihrer Leistungsfähigkeit bleibt. Aber das ist das, was mit einer Organisation so in so einem Dauerdruck tatsächlich auch passiert. Deswegen ist Regeneration, aber ich würde eher sagen, ein Umgehen mit der Dauererschöpfung, die wir gerade haben, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ich würde noch mal ganz kurz einen Schritt auch noch mal zurück machen, dann können wir da noch mal hinkommen, weil ich finde, du hast auch einen für mich sehr, sehr zentralen Punkt gerade genannt, und zwar die Frage, leisten wir nicht eigentlich genug? Also steigen die Erwartungen nicht immer weiter? Und ich finde, das ist eine super, super legitime Frage, weil erst einmal sollten wir immer anerkennen und wertschätzen, was ich sage jetzt mal ganz generell Teams, Menschen, Unternehmen jeden Tag zumindest probieren umzusetzen. Also die Energie, die sie reinbringen, sollte man, und den Aufwand, ne, sollte man schon alleine wertschätzen, weil das ist ja am Ende erstmal das, was dazu führt, dass überhaupt irgendein produktives Ergebnis möglich ist. Ich glaube aber, eine Unterscheidung, die ich machen würde, ist, dass diese Beschäftigung, die wir dort sehen, an vielen Stellen sich immer weniger wirksam anfühlt. Also wir haben eine große Disbalance und auch da gibt es einen spannenden Begriff für Effort, Reward, Imbalance, also Aufwand und dann am Ende, ich sage jetzt mal eher so Fortschritt, Feedback ist im Imbalance und ich glaube, dass das immer mehr zunimmt. Also wir geben ganz viel rein, wenden ganz viel Energie auf, aber so dieses Gefühl, es geht hier wirklich voran, das haben Menschen immer, immer weniger. Und das führt am Ende dazu, dass wir frustriert sind mit dem, was wir tun, weniger zufrieden, weniger erfüllt und am Ende natürlich vielleicht uns wirklich auch zurückziehen, uns wirklich fragen, lohnt sich das hier eigentlich? Ne? Die Energie, den Aufwand, den wir hier reinbringen, wenn wir uns nicht mehr wirksam fühlen, wenn wir nicht mehr wirklich den Fortschritt in unserer Arbeit spüren. Und das ist, glaube ich, ein riesengroßes Dilemma, in das wir gerade laufen, auch in vielen Unternehmen.
Total. Und ich glaube, da ist auch Führung, für mich zumindest, ein extrem zentraler Punkt drin. Denn wir haben jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, einmal über sinnvolle Anstrengung und sinnlose Beschäftigung. Und wenn ich in Organisationen schaue, dann sehe ich zumindest auch Führungskräfte oftmals, die in so einem Hustle-Mode einfach drin sind. Ne? Da sind irgendwie möglichst ausgebuchte Kalender, damit das ja nach außen so aussieht, als ob ich ganz, ganz besonders viel zu tun habe. Da ist es irgendwie cool, wenn man gestresst über den Gang läuft, weil sowieso ja 5 Tage Büropräsenz ist, damit ich die Mitarbeiter besser überwachen kann. Und dann telefoniere ich noch irgendwie im Laufen zum nächsten Meeting, habe Back-to-Back die ganze Zeit Termine und bin dadurch wichtig und definiere auch so meine Selbstwirksamkeit. Ich glaube, wenn du so als Führungskraft bist, dann bist du ja auch ein schlechtes Vorbild.
Ja, tatsächlich. Und ich würde auch sagen, genau das, was du gerade beschreibst, wirkt sich ja nicht nur auf die Führungskraft als solche aus, sondern am Ende ja sehr, sehr stark auch darauf, wie bewerte ich die Leistung all der anderen Menschen um mich herum. Und auch das ist ja eine Führungsaufgabe. Also ich selber probiere ja in gewisser Weise meine Arbeit möglichst gut zu machen und habe dann gewisse Muster, gewisse Verhaltensweisen, die ich so an den Tag lege, die ja auch aus vielen, vielen Jahren konditioniert sein können. Also auch wir hatten vielleicht als Führungskräfte irgendwann mal Vorbilder, die auf eine gewisse Art und Weise gearbeitet haben und tragen das heute weiter. Und ich finde, ein Muster, was da dahinter liegt, ist so eine sogenannte Visibility Bias, würde man das im Englischen nennen, also eigentlich Sichtbarkeitsverzerrung. Und es ist ein ganz klassisches psychologisches Muster. Und ich glaube, man kann da gar nicht so viel dagegen machen, außer sich dem bewusst zu sein. Also genau das, was du gerade beschrieben hast, dass wir tendenziell Leistung, die sehr, sehr sichtbar ist, höher bewerten als Leistung, die nicht sichtbar wird. Und was bedeutet das? Menschen, die präsent im Büro sind, Menschen, die tendenziell sich mehr in den Mittelpunkt rücken, mehr Gesprächsanteile haben, also auf irgendeine Art und Weise sich in die Sichtbarkeit rücken, wären tendenziell in ihrer Leistung höher bewertet als all die anderen, die vielleicht sich ein bisschen zurückhalten, vielleicht aber auch im Homeoffice sind, gar nicht mal, weil sie faul sind, sondern weil ihr Job da vielleicht gut machbar ist, weil sie vielleicht auch probieren, Familie und Job miteinander zu vereinbaren oder ansonsten gar keinen großen Grund haben, auch zur Arbeit zu kommen. Bedeutet ja aber nicht, dass sie einen schlechten Job machen, ne? Und trotzdem bewerten wir tendenziell diese Leistung schlechter als die Leistung, die wir im Büro sehen. Und ich finde, dass das natürlich schon einen signifikanten Effekt haben kann, weil dadurch entstehen natürlich wieder ganz, ganz andere Dynamiken, wie zum Beispiel In-Group, Out-Group. Ne? Alle, die vor Ort im Unternehmen sind, bilden dann so ein bisschen eine Peer-Group, werden vielleicht wiederum befördert. Dann hast du so ein gewisses Machtzentrum, was sich physisch irgendwo vor Ort befindet, ganz, ganz wenige Menschen. Und all die anderen, die vielleicht dann flexibel, leise vor sich hin arbeiten, haben viel weniger Einfluss, ne? Haben viel weniger Netzwerkkontakte und machen irgendwann so ein bisschen ihr Ding und ziehen sich vielleicht zurück. Für so eine gesunde Unternehmensdynamik, für eine Dynamik, die vertrauensvoll ist, die miteinander wirkt, die vernetzt ist, ist das tatsächlich auch schon, würde ich sagen, Gift. Ne? Dementsprechend sollten wir uns auch solchen Dynamiken wie so einer Visibility Bias schon sehr, sehr bewusst sein.
Und welche Punkte oder vielleicht auch konkrete Verhaltensweisen würdest du denn vielleicht einer Führungskraft mitgeben, um auch ein dementsprechend gutes Role Model zu sein? Was könnte ich denn heute schon ändern?
Was kann ich heute ändern? Ich meine, was ich ganz, ganz, also was ich selber natürlich machen sollte, ist für mich erstmal so zu überlegen, wenn ich auf mich im Kontext der Selbstführung schaue, was ist denn eigentlich meine ideale Arbeitsweise, wo ich in meiner Führungsrolle sagen würde, das erlaubt mir, am wirksamsten zu sein und währenddessen, ich würde mal sagen, möglichst energiepositiv unterwegs zu sein. Also Bedeutet einerseits, welchen Kontext brauche ich, um meine Menschen, mein Team gut zu führen, Orientierung zu geben, starke Beziehungen aufzubauen, strategische Arbeit, Stakeholder-Arbeit zu leisten. Ist das im Büro? Mache ich das on the road? Mache ich das irgendwie mobil, flexibel? Es kann ja auch von Unternehmen zu Unternehmen wieder sehr unterschiedlich sein, aber sich der Wirksamkeitslogik bewusst zu sein. Aber ich finde schon auch für sich zu reflektieren, was brauche ich darüber hinaus eigentlich als Mensch? Also was ist ein Arbeitsumfeld, was mir persönlich gut tut? Mhm. Und wie kann ich selber auch vorleben, dass so eine gewisse Bedürfnisorientierung schon einfach nachhaltig gut ist, um nicht nur 2 Jahre irgendwie eine motivierte Führungskraft zu sein vielleicht, sondern irgendwie 15 oder 20 Jahre. Und auch das ist ja am Ende die Konsequenz, die wir daraus im besten Fall sehen wollen. Also keine Führungskräfte, ne, 2 Drittel der Führungskräfte, die sagen, sie fühlen sich ausgelaugt, kraftlos und erschöpft. Das wollen wir doch nicht, ne? Wir wollen ja Führungskräfte, die in ihrer Kraft sind. Aber es bedeutet, dass wir auch dafür Verantwortung übernehmen müssen, auch für unsere eigene Kraft. Liegt natürlich nicht nur bei uns, aber wir können natürlich gucken, was wir brauchen und das auch wiederum vorzuleben. Das ist so ein Punkt. Mhm. Und ich würde sagen, der zweite Punkt, und das ist schon natürlich eine absolute Führungsaufgabe, ist, dass wir gute Arbeit sichtbar machen müssen. Und gute Arbeit sichtbar machen bedeutet, auch wirklich wahrzunehmen, dann wer arbeitet woran, wer schafft auch einen relevanten Beitrag fürs Team, fürs Unternehmen und das wirklich sichtbar zu machen, besonders in den Momenten, wo vielleicht auch manche das nicht schaffen, das selber sichtbar zu machen. Und auch das ist ja total fair, ne? Jede Person hat andere Stärken und Kompetenzen. Eine Person, die vielleicht tatsächlich so stereotypisch ein bisschen introvertierter ist, muss sich da nicht vorne hinstellen und vor 100 Leuten pitchen und präsentieren, wenn das nicht die eigene Gabe ist. Aber wie kann ich das dann trotzdem als Führungskraft unterstützen, auch so einen Beitrag wertzuschätzen, sichtbar zu machen und dadurch auch zu zeigen, so hey, wir haben hier ganz unterschiedliche, aber gleichermaßen wertvolle Leistungen, die von unterschiedlichen Personen auch getätigt werden. Und manchmal ist vielleicht sogar die leise Leistung besser als die laute Leistung. Und auch das können wir manchmal hervorheben. Das ist eine Führungsaufgabe.
Kurze Unterbrechung mit einem Hinweis in eigener Sache. Mit Volke Grigo People and Culture Solutions holst du dir einen erfahrenen Sparringspartner und Interim Head of HR ins Haus. Projektbasiert oder interimistisch. Volke unterstützt dich bei Vakanzüberbrückungen, beim Aufbau moderner People- and Culture-Strukturen, in Phasen von Restrukturierung und fairer Trennungskultur inklusive Outplacement sowie Organisationsentwicklung, die deine People-Arbeit wirklich leichter machen. Wenn du gerade an deinem People-Bereich arbeitest und einen Partner auf Augenhöhe suchst, melde dich gern. Und jetzt geht es weiter mit Inside People and Culture.
Und das geht ja auch ganz, ganz stark so in die Richtung Anstrengung versus Wirkung. Und was ich dann immer so sehe in Unternehmen, ist ja, dass oftmals auch sehr, sehr stark Fleiß oder Präsenz irgendwie belohnt wird. Und dann hast du ja diesen Klassiker, so du hast einen Senior Sales Manager, der irgendwie mega Zahlen liefert und einfach super erfolgreich ist. Und dann wird als Dankeschön die Person zur Führungskraft gemacht. Und dann heißt es hier, du kommst jetzt Führungsverantwortung obendrauf, wo überhaupt nicht gecheckt wurde, hat die Person überhaupt Führungspotenzial oder ist es auch der Karriereweg, den dieser Mensch einschlagen möchte oder nicht, sondern ist es die einzige Möglichkeit, um auf der Karriereleiter irgendwie noch weiter höher zu kommen und ein dementsprechendes Gehalt zu bekommen. Und so schaffst du dir dann ja eben auch Führungskräfte, die A, nicht befähigt sind, die aber dann auch wiederum toxisch sein könnten, weil sie eben auch nicht in dieser Rolle aufgehen und nicht gut performen. Du lässt sie quasi ins offene Messer reinlaufen und das ganze Team leidet dann auch noch mit darunter, weil sie auf einmal einen ehemaligen Kollegen haben, der jetzt nun Führungskraft ist, aber sie nicht gut geführt werden von dieser Person. Also eine Art Teufelskreis, die sich dann, der sich dann irgendwo ergibt. Ja.
Total. Und ich finde, also nur um mal kurz reinzuspringen, also extrem guter Punkt. Und ich finde, was ziemlich gut auf dem aufbaut, was du sagst, ich glaube, so sind so 3 Dinge, die man sich da vor Augen halten kann. Auch in so einer Situation, ich habe da eigentlich immer vor Augen Sinn, Passung und Befähigung. Ne? Also Sinn bedeutet, habe ich für mich selber auch eine intrinsische Motivation, diese Rolle auszuführen, mache ich. Und intrinsisch bedeutet nicht nur für den Status, nicht nur fürs Gehalt, sondern in dem Sinne wirklich, um Menschen zu führen. Das ist für mich der Sinn dahinter. Passung bedeutet, habe ich im Grundsatz vielleicht einige Stärken und Talente, die mir auch erlauben, diesen Job möglichst gut und wirksam auszuführen. Und Befähigung ist dann wirklich nochmal so die letzten 30%, die wir auch erlernen können. Ne? Und auch das fehlt leider in vielen Unternehmen, dann auch die neuen Führungskräfte oder generell Führungskräfte auch immer mal wieder zu befähigen, auch Skills aufzufrischen. Aber das ist natürlich gleichermaßen auch ein Teil dieser Gleichung, um am Ende wirklich wiederum auch leistungsfähig und wirksam zu sein als Führungskraft.
Nun haben wir ja aktuell zwei Themen quasi, und zwar auf der einen Seite KI ist überall, ne? Also gerade extrem disruptiv die Arbeit mit KI und auch das, was sich da entwickelt, das wird ja jeden Tag irgendwie ja anders, besser, größer. Und auf der anderen Seite haben wir das zweite Thema, nämlich so Transformation und Change-Müdigkeit, was ich auch sehr, sehr stark beobachte. Das heißt, eigentlich prallen daher zwei konträre Welten aufeinander. Wir wollen irgendwo diese Disruption erfolgreich gestalten, indem wir KI gut in unsere Arbeit integrieren. Auf der anderen Seite haben wir aber auch viele Mitarbeitende, die das Vertrauen vielleicht verloren haben aufgrund von schlecht geführten früheren Change-Szenarien in Unternehmen. Und das ist ja quasi sehr, sehr gegensätzlich. Erstmal die Frage an dich, nimmst du das auch so wahr, dass KI da in der Tat vielleicht auch etwas ist, was vielleicht mehr als Störfaktor wahrgenommen wird? Und wie siehst du das im Zusammenhang mit Change-Fatigue, Change-Müdigkeit?
Also nehme ich ganz ähnlich wahr, und ich würde auch hier wieder sagen, ein wesentlicher Knackpunkt, den ich sehe, auch zwischen der KI-Entwicklung, wie Unternehmen das gerade für sich aufnehmen, und Change-Müdigkeit, ist dieser ganz zentrale Punkt, wirklich ein ganz zentraler Punkt auch für Leistung, und zwar Klarheit. Klarheit darüber, was wollen wir eigentlich mit KI? Welche Rolle soll das für uns spielen? Was ist die Zukunftsvision, die wir eigentlich mit KI haben? Weil was wiederum meine Beobachtung auch ist, so aus auch Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, Teams, die ich begleite, auch das, was ich teilweise drumherum so mitbekomme, ist, dass wir KI ganz, ganz fleißig probieren, irgendwo anzunehmen, auszuprobieren, einzuführen. Aber so die, sag mal, in der Breite Vision dahinter ist, wir wollen ein bisschen effizienter und produktiver arbeiten. Also wie kriegen wir monotone Aufgaben automatisiert? Wie kriegen wir ein paar Positionen, ein paar Jobs eingespart? Aber ganz ehrlich, für die Menschen, die daran arbeiten, ist das ja keine überzeugende Vision. Im Zweifel hast du ja sogar das Gefühl, warte mal, ich arbeite hier gerade an einer Veränderung, wo ich an meinem eigenen Stuhl säge. Das ist ja überhaupt nicht sinnvoll. Also da habe ich doch keinerlei Blick für mich, warum das eine wünschenswerte Zukunft ist, für die ich mich einsetzen möchte. Also genau diese Frage, was tun wir da, warum ist es wichtig, what's in it for me, fehlt, finde ich, in der Breite, in vielen Unternehmen noch beantwortet. Also diese Klarheit zu schaffen, diesen Sinn dahinter erstmal zu vermitteln, ist für mich Aufgabe Nummer eins. Weil da sind wir dann wieder bei auch, ich würde mal sagen, einer gewissen Form von Effort, Reward, Imbalance. Wir wollen, dass Menschen sich für etwas einsetzen, aber wenn sie nicht verstehen, wofür das gut ist, wenn sie das Ziel am Ende, den Zweck nicht wirklich mittragen können, dann wird das irgendwann dazu führen, dass wir uns zurückziehen, dass wir vielleicht auch zynistisch auf die Situation gucken und zu denken so, was soll ich mich jetzt da irgendwie für aufopfern, ne? Und am besten Fall ja auch noch neben dem Tagesjob. Und auch das ist ja etwas, was viel passiert. Ich habe zum Beispiel eine Abteilung in einer Bank, mit der ich auch relativ viel gearbeitet habe im Change-Kontext und da auch mit den Führungskräften. Und auch die haben mir gerade so mittleres Management berichtet, ja, schon so ein bisschen skurril. Wir haben auf der einen Seite die Mitarbeitenden, die arbeiten ja noch in ihrem Day-to-Day-Job. Also sie machen ja weiterhin ihre operative Arbeit. Gleichzeitig haben wir dieses Change-Projekt, wo probiert wird, genau diesen Prozess zu automatisieren, der am Ende aber dazu führt, dass ganz viel dieser einfachen Arbeit, die sie vorher gemacht haben, wegfällt. Und am Ende, was ist deren Zukunftsblick? Naja, für euch bleibt die ganz, ganz schwere, komplexe Arbeit übrig, wo ja alle sagen so, ja, aber ich kann nicht den ganzen Tag an diesen komplexen Cases arbeiten. Da wäre ich ja verrückt, ne? Da drehe ich ja noch mehr durch. Ich brauche auch mal diese Abwechslung der Arbeit, mal was Einfaches, mal was Monotones, mal was Schwieriges. Und deswegen auch da wieder, Change-Müdigkeit entsteht genau da, wo wir auch den Sinn nicht sehen, wo wir unseren Beitrag nicht sehen und vielleicht das, was da entstehen soll, nicht wirklich tragen. Plus, Und auch das lässt sich daraus, glaube ich, ganz gut ableiten. Auch schon eine ganze Menge Grundstress und Grunderschöpfung. Gerade diese Doppelbelastung aus Tagesgeschäft und Transformationsvorhaben ist was, worüber ganz viele Teams, ganz viele Mitarbeitenden klagen. Und ich finde, der Cocktail daraus ist eigentlich das, was wir dann Change-Müdigkeit nennen können, ne? Die ziemlich, ziemlich festgefahren ist.
Ja, und das ist, glaube ich, KI und Change-Müdigkeit auch eine gefährliche Mischung. Und ich muss in der Tat auch sagen, ich beobachte auch viele Unternehmen, bei denen KI gerade so ein bisschen auch Trittbrettfahrerei einfach ist, um das mal sehr, sehr plump zu sagen. Die machen mit, weil das ja gerade irgendwie Thema ist. Das ist ein Buzzword, haben sich aber noch nicht so richtig darüber Gedanken gemacht, was möchte ich denn überhaupt mit KI erreichen? Sind das Effizienzen? Ist das vielleicht auch irgendwie was ganz anderes? Ist das eine Automatisierung? Ist das irgendwie, weiß ich nicht, was in einen völlig anderen Bereich reingeht? Und ich sehe sehr, sehr viel, dass schon dort auch einfach Menschen rausgenommen werden teilweise aus Unternehmen, weil gesagt wird, ja, das kann ja die KI machen oder wir stellen jetzt auch keine Juniors mehr ein, weil das sind ja repetitive Aufgaben, das kann ja die KI übernehmen. Aber die KI ist erstens noch gar nicht da, zweitens sowieso auch noch nicht darauf trainiert, dass sie das gut macht, was diese Person dann eben halt mal gemacht hat und somit einfach massiv Arbeitskraft dann auch fehlt, weil die Personen ja schon aus dem Unternehmen raus sind. Und ich würde mir persönlich wünschen, dass Unternehmen das viel, viel kritischer hinterfragen und vor allen Dingen auch schauen, was brauchen wir denn in der Zukunft? Und mit Zukunft meine ich jetzt so die nächsten 2 bis 3 Jahre, sodass sich die Menschen, deren Jobs sich ja sehr, sehr offensichtlich ändern, ne? Und das ist ja nun so, die Jobs ändern sich massiv, dass die auch die Möglichkeit haben, an der Gestaltung ihrer neuen Rolle im Unternehmen aktiv mitzuwirken und dann vielleicht durch eine Transformationsvereinbarung auch einfach sehr, sehr klar wissen, hey, meine Rolle, die wird sich so, wie sie jetzt existiert, in der Zukunft einfach nicht mehr existieren. Aber ich habe hier die Möglichkeit, in einem Unternehmen auch was anderes zu machen. Und dafür gibt es einen sehr, sehr klaren Fahrplan, wo einfach auch klar ist, welche Future Skills in dem Unternehmen anhand der Unternehmensstrategie dann auch in der Zukunft gewünscht und gewollt sind. Aber das sehe ich in vielen Unternehmen einfach nicht, wahrscheinlich auch, weil es der wirtschaftlichen Situation und dieser Fahrt im Nebel, sage ich jetzt mal, geschuldet ist und man so agil immer wieder seine Unternehmensstrategie anpassen muss, um einfach überleben zu können in dieser heutigen Welt als Unternehmen. Ja, wie siehst du das? Ist das auch, was du wahrnimmst?
Ja, es ist, und man muss fairerweise sagen, es ist natürlich einfach eine hochkomplexe Situation und ich führe auch ganz viele Gespräche bei mir, auch im Podcast und höre auch immer wieder, am Ende ist es so ein Herantasten, du kannst immer schwieriger natürlich diesen 3- oder 5-Jahresplan erstellen und sagen, da geht die Reise hin. Und gleichzeitig finde ich ganz wichtig, brauchen wir trotzdem, auch wenn wir das nicht mit 100%iger Sicherheit sagen können, wir brauchen irgendetwas Positives, auf das wir hinarbeiten und wir müssen auch Menschen, Mitarbeitenden zeigen, guck mal, das ist das, was für dich da drin ist. Ne? Egal, ob das bedeutet, du kannst dich weiterentwickeln, wir unterstützen dich dabei, neue Fähigkeiten zu erwerben. Egal, ob das bedeutet, keine Ahnung, ne? du kannst irgendwo nochmal dich verändern, Wertstifterin, Job machen. Aber wir brauchen irgendwas, was den Menschen so ein Gefühl gibt, das Ganze ist nicht nur eine Verlustrechnung für mich, weil jeder Change, und das ist auch so Change 1x1, jeder Change fühlt sich für die allermeisten Menschen schon nach einem Verlust an. Wir verlieren unseren Status quo, wir verlieren unsere Rolle, unser Gefühl von Kompetenz, unsere Identität. Das heißt, wir müssen als Unternehmen uns eher die Frage stellen, welchen Gewinn setzen wir denn dagegen oder zumindest welchen Gewinn stellen wir in Ausblick und wie schaffen wir das, dass vielleicht auch jeder Einzelne motiviert ist, aber auch die Möglichkeit hat, auch daran mitzuarbeiten. Es geht ja nicht darum, irgendwas auf dem Teller zu präsentieren. Hier, guck mal, schön verpackt als Geschenk. Das ist deine Zukunft. Aber zumindest irgendwo zu zeigen, hey, da geht die Reise hin und das ist deine Möglichkeit, daran mitzuarbeiten und wir unterstützen dich dabei, ist, glaube ich, schon das Mindeste, was es eigentlich in der aktuellen Zeit braucht.
Das hört sich schon fast an wie so ein Key-Takeaway aus dieser Folge. Das wäre nämlich jetzt genau meine nächste Frage gewesen. Wie kann man es denn als Unternehmen möglich machen, Leistung unter Unsicherheit trotzdem zu erbringen? Und wie können Teams trotzdem in diesen schwierigen Zeiten liefern? Ich stelle die Frage trotzdem nochmal. Vielleicht möchtest du ja was ergänzen oder das nochmal auf den Punkt bringen. Was ist denn da dein Key-Takeaway?
Ja, ich finde, Key Takeaway, wenn ich so auf Leistung schaue, auch in der aktuellen Zeit, es kann, glaube ich, total Sinn machen, sich an drei Dinge zu orientieren. Das eine ist, gerade in der Unsicherheit immer wieder für sich zu hinterfragen, was ist unser positiver Zukunftsblick, wo geht die Reise hin? Als zweites, welchen Beitrag dazu kann jeder Einzelne leisten? Welchen Unterschied können wir mit unseren individuellen Fähigkeiten machen? Weil das ist das, was uns am Ende ein Sinngefühl gibt. Und als drittes braucht es aber auch dieses Gefühl von Einfluss. Also nicht nur hypothetisch zu überlegen, was könnten wir machen, sondern auch wirklich überzeugt zu sein. Und wir haben eine Handlungsfähigkeit. Und das sind 1, 2, 3 ganz konkrete Schritte, mit denen wir heute loslegen können. Das sind 1, 2 Dinge, die können wir tun. Und da merken wir auch, dass wir wirksam sind. Am Ende ist auch dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit etwas, was gerade dieser Change-Müdigkeit sehr, sehr stark entgegentreten kann.
Voll spannend. Sehr, sehr gute Punkte, definitiv. Da können bestimmt die ZuhörerInnen einiges von mitnehmen. Danke dafür, Benjamin. Wir haben jetzt noch 2 Rubriken quasi hier im Podcast offen, denn wir wandern so ein bisschen in Richtung Ende schon wieder zu. Und die nächste Rubrik, das wären die berühmt-berüchtigten Halbsätze, die ich immer vorbereite für meine Gäste und Gästinnen. Und da würde ich dich einmal bitten, die nächsten 5 Halbsätze zu vervollständigen. Bist du bereit?
Ja, komm, lass loslegen.
Okay. Leistung entsteht, wenn?
Leistung entsteht, wenn klar ist, was wir erreichen wollen und welchen Beitrag ich dazu leisten kann.
Mhm, sehr gut. Unsicherheit wird kleiner, wenn?
Setzt da, glaube ich, ganz gut drauf auf. Unsicherheit wird kleiner, wenn wir unseren Einflussbereich erkennen und auch wirklich nutzen.
Jetzt nochmal was zu KI. Das haben wir ja auch schon ein bisschen diskutiert gerade. Der Halbsatz wäre, KI hilft wirklich, wenn?
Ich finde, KI hilft wirklich, wenn wir wissen, welche Rolle sie eigentlich für uns einnehmen soll, ob sie uns Arbeit abnehmen soll, ob sie Perspektiven erweitern soll oder uns dabei helfen soll, Qualität zu verbessern. Genau diese Rolle gilt es vorab zu definieren.
Regeneration ist kein Luxus, sondern?
Regeneration ist kein Luxus, sondern aus meiner Sicht wirklich das Fundament für Leistungsfähigkeit.
Letzte Frage beziehungsweise letzter Halbsatz ist es ja eher, wenn ich eine Sache sofort ändern dürfte, dann?
Wenn ich eine Sache sofort ändern dürfte, also ist natürlich ein bisschen offen gelassen, mit Blick auf die Folge, ich würde sagen, es kann total Sinn machen, wenn jedes Team sich zum Beispiel zum Start in die Woche, zum Start in den Tag mal so ein kleines Klarheits-Check-in nimmt. Ich würde jetzt einfach mal so beim Thema Klarheit und Clarity bleiben. Und sich regelmäßig genau mit diesen Fragen beschäftigt. Wo wollen wir eigentlich gerade hin? Haben wir die Orientierung? Welchen Beitrag leisten wir? Welchen Einfluss können wir diese Woche auf das große Ganze nehmen? Wo spüren wir, dass wir wirklich wirksam sind? Was wollen wir vielleicht verändern? Und das wirklich kontinuierlich tun und auch merken, wo gibt es Orientierung? Wo fehlt die Orientierung? Wie können wir immer wieder einen Fokus schaffen? Aber auch spüren, dass wir wirksam sind und vorankommen.
Richtig gute Antworten bzw. Vervollständigung der Halbsätze. Vielen, vielen Dank dafür. Jetzt gibt es noch eine Rubrik zum Schluss und da geht es immer darum, dass du das Mikrofon an einen anderen Gast, an einen nächsten Gast in meinem Podcast weitergeben darfst. Wen würdest du denn hier gerne im Podcast hören?
Ja, ich wusste ja schon vorher, dass das kommt. Ich habe ja schon mal bei dir reingehört und ich habe auch mal so überlegt, gerade passend zu dem Thema, mit wem habe ich schon so gesprochen, wo ich so das Gefühl habe, so, wow, das ist schon wirklich nochmal eine ganz, ganz starke, ergänzende Perspektive. Und das ist die liebe Judith Muster, die vor allen Dingen auch eine sehr systemische, auch teilweise soziologische Perspektive auch auf das Thema Kultur, Organisationsentwicklung, aber auch Leistung reinbringt. Von daher glaube ich wirklich nochmal etwas, was auch diesen Leistungsblick, vor allen Dingen auch die Dynamiken im Unternehmen echt ganz gut sichtbar machen kann. Viele Grüße.
Ja, cool. Ja, danke für die Empfehlung, Benjamin. Judith, ich freue mich schon auf unsere Podcast-Folge. Wenn du das hörst, du bist auf jeden Fall eingeladen. Danke dir auch, lieber Benjamin, für deinen Input zu diesem spannenden Thema Leistung unter Unsicherheit, wie Teams trotzdem liefern. Das war eine sehr, sehr coole Folge. Danke für deine Zeit. Danke, dass du heute noch mit dabei warst. Und ein letzter Satz von deiner Seite an die ZuhörerInnen da draußen.
Ja, ein letzter Satz. Ich kann jede nur ermutigen, sich wirklich mal Zeit zu nehmen und zu hinterfragen, was ist vielleicht gerade meine eigene Definition von Leistung? Wo habe ich das Gefühl, mit Blick auf mein Leben, aber auf meinen Arbeitskontext, das zeichnet wirklich gute, gesunde, wirksame Leistung für mich aus, weil das am Ende die Orientierung, die uns immer wieder hilft, auch mal innezuhalten, uns neu auszurichten, klaren Fokus zu setzen und auf unserem Weg zu bleiben.
Richtig cool. Danke dir dafür. Danke, dass du heute mit dabei warst. Und an alle ZuhörerInnen da draußen, schön, dass ihr wieder reingehört habt und euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao.
Bis bald. Danke, Volker. Mach's gut. Ciao, ciao.
Das war's für dieses Mal. Nächsten Monat gibt es eine neue Folge. In der Zwischenzeit folgt mir auf LinkedIn und schaut auf www.volkergrigo.de vorbei. Bleibt neugierig.